Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi und begrüße euch zu unserem großen Saisonrückblick des Meisterschaftsjahres 2019-20. Und mit mir dabei heute Tobi W.
Hallo zusammen.
Und Timo.
Moinsen.
Mensch, habt ihr euch inzwischen erholt von der Sechsfachparty in Berlin? Ist ein bisschen ruhiger geworden, oder Tobi?
Ja, definitiv. Es war dann doch relativ intensiv, die sechs Rennen innerhalb von 9 Tagen. Und mittlerweile konnte man wieder ein bisschen entspannen und den ganzen Stress ein wenig hinter sich lassen.
Und Timo, schon den Schlafrhythmus wiedergefunden?
Ach ja, so halbwegs schon. Also ich glaube, wir hatten jetzt ja noch ordentlich auch Nachberichterstattung die letzten 1,5 Wochen, aber jetzt sind wir, glaube ich, wirklich in der Offseason leider Gottes angekommen und müssen jetzt auch, man merkt es ja so, wenn wir tagsüber schreiben hier in der Gruppe, jetzt muss man so langsam mal wieder die Fühler ausstrecken nach Themen. Wir haben natürlich noch ein bisschen was im Petto, aber ja, es kommt die Offseason.
Wie üblich war es ja in der Woche nach dem Berlin-E-Prix ordentlich hektisch teilweise auf dem Marktplatz der Nachrichten. Und bevor wir gleich die ganze Saison nochmal auseinanderpflücken für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir über die News der letzten Tage reden. Denn da ist einiges Relevantes dabei, Tobi, zum Beispiel für FernsehzuschauerInnen in Deutschland.
Ja, richtig. Das ist eine Nachricht, die im Endeffekt schon während des Berlin-E-Prix gekommen ist, vor dem dritten Doubleheader genauer gesagt. Und zwar, dass es einen neuen TV-Deal für Deutschland gibt. Die Formel E wird nämlich zukünftig als Teil von Run Racing bei Sat.1 übertragen. Davon auszugehen, dass das hier dann anstelle von DTM und IPSE Trophy stattfindet. Daher gute Sache, sage ich mal, für die Formel E in Deutschland. Denn ich sag mal, das Zuschauerinteresse bei Eurosport beziehungsweise die Zuschauerreichweite bei Eurosport war ja tatsächlich überschaubar. Und ich glaube, mit Sat.1 als TV-Sendeanstalt, die Rennen zukünftig übertragen wird, ist da definitiv ein spürbarer Schritt nach vorne möglich. Ja, außerdem besteht die Möglichkeit, dann die Übertragung auch kostenlos zu streamen auf ran.de. Das ging ja bislang nur über den Eurosport Player, der allerdings ein kostenpflichtiges Angebot ist. Und es gilt nicht nur für die kommende Saison, sondern es ist, Zitat, eine langfristige Vereinbarung zwischen ProSieben Sat.1 und der Formel E abgeschlossen worden. Wie lang das jetzt sein wird, wurde nicht kommuniziert, aber es ist davon auszugehen, dass wir hier mindestens über 2, wenn nicht sogar über 3 Jahre reden. Der einzige Nachteil, den die Geschichte natürlich hat, ist, dass wir damit wohl auf absehbare Zeit keine Formel E mehr auf den großen öffentlich-rechtlichen Sendern sehen werden. Also ARD und ZDF, denke ich, werden damit raus sein.
Ja, es ist zu befürchten. Jetzt nicht unbedingt wegen Sat.1, sondern grundsätzlich hat man sich, glaube ich, ursprünglich ja viel vorgenommen für diese Saison, nachdem man letztes Jahr ja beispielsweise auch hier und da schon Streams und Live-Übertragungen im TV angeboten hat, war das ja auch für dieses Jahr geplant, für die Europa-Rennen vor allem dann. Und durch Corona ist das dann ja alles nichts geworden. Man hatte letztlich noch die Möglichkeiten, natürlich auch beim Sixpack von Berlin hier und da ein Rennen zu übertragen, hat sich aber am Ende dagegen entschieden. Und was so zwischen den Zeilen zu lesen ist, was man so hinter den Kulissen hört, sei da wohl so ein bisschen der Dampfer erstmal abgefahren. Und das Ganze hängt natürlich auch maßgeblich mit damit zusammen, wie sich die Rechtelage momentan verhält mit den Lizenzen. Denn nichts Genaues weiß man nicht. Aus der Pressemitteilung von RAN geht nicht so richtig allzu viel hervor, ob man jetzt das gesamte Rechtepaket von Eurosport bzw. von Discovery gekauft hat oder ob man sich wie ARD zuletzt in den letzten Jahren oder ZDF als Untermieter sozusagen Lizenzen sublizenzieren lässt. Also quasi als Untermieter da gewisse Rennen austrägt. Was ich so höre, aber nicht aus offizieller Quelle, ist, dass man wohl tatsächlich dieses gesamte Paket gekauft hat. Also, dass die Formel E definitiv nicht mehr bei Eurosport dann kommen wird. Es ist aber noch sehr viel Verwirrung auf allen Seiten, was das genau bedeutet, dieser Deal. Genauso ist noch offen, werden auch Qualifyings künftig im Fernsehen gezeigt oder nur auf der Website, was ja immerhin auch schon eine coole Sache wäre, dass wirklich alle Sessions zu sehen sind im Deutschen, ja, oder für deutsche Fans. Ja. Also es ist noch vieles offen aktuell, und die lassen sich da momentan auch nicht so richtig in die Karten schauen. Wir haben da schon gegraben an der einen oder anderen Stelle, aber müssen uns da, glaube ich, noch so ein bisschen gedulden.
Ja, offiziell, was ist offiziell? Damals, als der Deal mit Eurosport verkündet wurde, wurde er ja bis 2020, also bis einschließlich Saison 6 verkündet. Das heißt, der wäre ja dann jetzt ausgelaufen, das. Seitdem ist nichts mehr in die Richtung gesagt worden, dass der nochmal verlängert worden war. Daher gehe ich auch mal davon aus, dass der Deal mit Eurosport jetzt tatsächlich am Ende seiner Laufzeit angekommen war und die Formel E da jetzt dann vielleicht ein besseres oder vielleicht auch gewinnbringenderes Angebot von Run Racing gehabt hat, beziehungsweise von ProSiebenSat.1, die das ja übernehmen. Und ja, die Formel E damit in Deutschland zumindest für die kommenden Jahre eine neue Heimat hat.
Ja, und vor allem ein Angebot, was näher an der Zielgruppe vielleicht auch dran ist. Also natürlich ist Eurosport eine 1A-Zielgruppe für eine Sportveranstaltung, klar. Aber die Formel E möchte ja auch insbesondere eher jüngere Leute ansprechen und Leute, die, ich möchte jetzt nicht sagen, auf Extremsport stehen. Weil Motorsport jetzt nicht so wirklich Extremsport ist, aber schon Richtung Extremität geht. Ich weiß ja nicht so recht. Aber zumindest schätze ich, dass die Formel E mit RAN ein Publikum erreichen könnte, das ähnlich dem berühmten RAN-Football, RAN-NFL-Publikum sein könnte. Und das ist ja die Flaggschiff-Übertragung von RAN. Und die, na gut, manch einer hasst sie, manch einer liebt sie. Ich finde sie tatsächlich echt gut gemacht und schaue auch sehr gerne ran NFL, weil die ein richtig großes Team haben. Und das hat mir bei der Formel E bei Eurosport bislang immer gefehlt, dass das eigentlich die gleichen 2-3 Stimmen waren und die haben nur über Bilder geredet, was natürlich immer eine Frage von Kapazitäten ist, klar. Aber ran hat eventuell eben diese Kapazitäten, um die Formel E noch viel größer aufzuziehen und dann, ich weiß nicht, aus einem Studio zu berichten, wie es bei der NFL geschieht, oder von der Strecke zu berichten, wie es bei der DTM geschieht. Und gerade weil eben so ein großer Privatsender nun dahinter steht mit der ProSiebenSat.1-Gruppe, beziehungsweise Sat.1, dem dann am Ende austragenden Sender, auch ich habe das Gefühl, das könnte was werden. Zumindest wird die Formel E, was Tobi ja vorhin schon gesagt hat, an ein größeres Publikum kommen. Und das kann ja nicht schlecht sein.
Ja, ich habe da auch ein wirklich gutes Gefühl. Also vielleicht an der Stelle auch mal ein Dankeschön auch an Eurosport für die jahrelange Zusammenarbeit, mit denen das immer gut zusammengeklappt hat. Wir haben ja ganz viele Daten von denen immer bekommen, was die Reichweiten und sowas, die Einschaltquoten angeht. Wer da mal im Detail lesen will, wie sich das Ganze entwickelt hat, der kann mal auf unserer Seite eformel.de/TV gucken. In dem TV-Bereich, da gibt es große Tabellen mit Verlaufsgrafiken und so weiter, die aber auch aussagen, dass es eben relativ stagniert hat über 5 Jahre insgesamt. Im ersten Jahr war die Formel E ja bei Sky und dann jetzt 5 Jahre lang eben bei Eurosport. Danke an der Stelle mal für die Zusammenarbeit. Was bedeutet das jetzt mit Blick auf zum Beispiel das Personal vor der Kamera oder hinter dem Mikrofon? Denn beispielsweise, das sind ja auch Fragen, die wir über Social Media bekommen. Also Olli Sittler wird er weitermachen. Ich glaube, da kann man momentan noch nicht allzu viel sagen. Die größten Chancen hat sicherlich der Kollege Mielke, der ja auch bei der DTM bei RAN kommentiert und da einfach eine Institution ist bei Sat.1. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. In der Box sicherlich auch mit Andrea Kaiser und Co., also die Leute, die man eben auch aus der DTM kennt. Ich glaube, da können wir uns auf viele neue Gesichter einstellen und ich bin sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass das dem Ganzen auch echt nochmal einen Schub gibt nächstes Jahr. Mit Blick auch auf die ganze Competition der deutschen Hersteller, die sich jetzt dann nach ihrer Debütsaison sicherlich auch mit starken Fahrern da noch mehr einbringen werden. Also ich freue mich jetzt schon total aufs nächste Jahr.
Da stimme ich dir zu. Bin auch gespannt, was die Bedeutung von dem endenden Eurosport-Vertrag für die anderen Länder so in Europa bedeutet. Denn Eurosport war ja jetzt nicht nur der große deutsche TV-Partner, sondern auch der österreichische nicht. Aber ich glaube, in der Schweiz hat Eurosport auch ausgestrahlt und in Liechtenstein und in Finnland und ach, überall eigentlich in Europa. Das war der TV-Partner der Formel E in Europa. Und ich bin gespannt, was dieser Indikator, dass in Deutschland jetzt ein anderer Sender überträgt, bedeutet für die anderen Länder. Ob Formel E vielleicht im nächsten Jahr immer noch deutschsprachig bei Eurosport ausgestrahlt wird, allerdings überall außer in Deutschland. Wir bleiben gespannt. Ist noch offen. Der Vertrag mit Eurosport endet nach diesem Jahr, zumindest der damals unterzeichnete und angekündigte. Wir warten es mal ab. Apropos endende Verträge, Tobi. Wir müssen auf den Fahrermarkt blicken. Weg vom Fernsehthema und hin zum berühmt-berüchtigten Fahrerkarussell in der Formel E. Wir haben eine ganze Menge gehört über Fahrer, die das Team wechseln, schon während der Saison. Ne? Hier Daniel Abt von Audi zu NIO, René Rast zu Audi, Tom Blomqvist plötzlich als Ersatzfahrer für James Calado dabei und Alex Lynn ersetzt Wehrlein, der wiederum zu Porsche. Also eine Menge los gewesen. Und auch zwischen den Jahren wird eine Menge los sein, denn Venturi sucht nach einem neuen Fahrer.
Ja, das kam ein wenig überraschend, vor allem der Zeitpunkt, als das verkündet wurde, nämlich mit dem Zieleinlauf des letzten Berlin-Rennens gab es die offizielle Pressemitteilung von Venturi, dass Felipe Massa schon nach zwei Saisons das Team verlässt. Er ist ja damals eigentlich für 3 Jahre verpflichtet worden, aber man hat jetzt nach 2 Jahren da, ich sag mal, in beiderseitigen Einvernehmen erklärt, dass das Engagement beendet ist. Man muss dazu sagen, Massa ist als großer Name mit vielen Vorschusslorbeeren in die Formel E gekommen, hat aber in den 2 Jahren, die er jetzt gefahren ist, nie wirklich überzeugt und sein Teamkollege Edo Mortara hat in beiden Jahren einen deutlich stärkeren Eindruck gemacht. Vielleicht mal Statistik dazu. In der fünften Saison holte Massa 36 Punkte, Mortara 52. Ja, und jetzt in Saison 6 waren es sogar nur 3 Punkte beim Felipe Massa. Einmal Platz 10, einmal Platz 9. Während Edo Mortara 41 Punkte gesammelt hat. Ich glaube, das spricht eine klare Sprache, welcher der bessere und erfolgreichere Fahrer gewesen ist. Ganz erfolglos war Felipe Massa natürlich nicht. Ja, wir alle erinnern uns daran, dass er, wie gesagt, diesen äußerst emotionalen Podestplatz in Monaco 2019 geholt hat. Der dann von Venturi sehr, sehr bejubelt wurde bei ihrem Heimrennen. Aber das war auch schon das große Highlight von Felipe Massas Formel E-Karriere. Ja, das muss man leider so sagen. In den anderen Rennen, die er bestritten hat, hat er nicht so viel zustande gebracht, vor allem in dieser Saison. Ich glaube, 3 Punkte sind eine verheerende Bilanz für einen Fahrer in einem Fahrzeug, das die Saison auch Rennen gewonnen hat. Ja, das muss man ja auch mal klar sagen. Der Mercedes-Antrieb war bestimmt nicht der schlechteste. Stoffel Vandoorne hat damit in Berlin gewonnen und auch sein Teamkollege Nick de Vries hat mit auf dem Podium gestanden.
Und ist damit Vizemeister geworden.
Genau, und ist Vizemeister geworden, was natürlich mit der bedeutet, dass die Technik nicht das ausschlaggebende Problem war.
Tja, so stellt sich nur die Frage, wer kommt als Nächster? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Edo Mortara weiter für Venturi fahren wird, denn er zeigt seine Leistung. Da gibt es einfach keinen Grund, glaube ich, von beiden Seiten was zu tauschen, denn Auch durch seine Verbindung für Mercedes, mit Mercedes in der DTM damals wurde er ja auch immer so ein bisschen dafür gehandelt, aber die haben mit Nyck de Vries und Stoffel van Dorn eben auch zwei absolute Fahrer, die sich da behauptet haben dieses Jahr und die garantiert nächstes Jahr auch fahren werden, auch wenn das noch nicht offiziell bestätigt ist. Also ich denke, Edo wird gesetzt sein. Die Frage ist, wer übernimmt das zweite Cockpit? Und da gibt es ja so ein paar Kandidaten, vielleicht ja sogar aus dem Nachwuchskader. Nicht wahr, Tobi?
Und wie? Die haben ja vor einigen Jahren, ich glaube 2018 ist es gewesen, eine eigene Fahrerakademie aufgemacht. Ich glaube bis heute als einziges Team, das es in der Formel E so gibt, die eine eigene Akademie haben für Nachwuchspiloten. Und da sind ein paar interessante Namen dabei. Unter anderem der von Dorian Boccolacci zum Beispiel. Der ist GP2 gefahren früher und ich glaube letztes Jahr auch noch Formel 2. Weiß gar nicht, was der dieses Jahr macht. Nicht Formel 2 fahren jedenfalls. Ein Fahrer aus Frankreich, meine ich doch. Junger Mann. Ich glaube 21, 22 ist der. Wäre eventuell mit seiner Einsitzererfahrung ein interessanter Name. Der interessanteste Name, auch wegen seiner Einsitzererfahrung, aber vielleicht auch wegen seinem öffentlichkeitswirksamen Nachnamen, ist Arthur Leclerc oder Arthur Leclerc, der kleine Bruder von Formel 1 und Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Der startet momentan in der European Formula Regional European Series Dings da. Irgendwo so eine gesamteuropäische Formel-3-Rennserie und schlägt sich da nicht schlecht. Ist ja auch eine ganze Menge, ich glaube, Formel-1-Fans kennen den Knaben vor allem aus der Corona-Zeit, als er in ganz vielen Online-Rennen mit seinem Bruder und mit allen anderen Formel-1-Fahrern um die Wette gefahren ist. Ist dann auch unter die Twitch-Streamer gegangen und all sowas. Kann jedenfalls auch Auto fahren. Ganz interessanter Name. Für mich steht der relativ weit oben. Auf der Kandidatenliste. Ganz oben steht für mich allerdings Norman Nahto. Der ist ja in den letzten Jahren hin und wieder schon für Venturi ins Cockpit gestiegen, bei den Rookie-Tests und so weiter. Hat Erfahrungen genügend gesammelt im Einsitzer-Motorsport, ist, glaube ich, inzwischen in die Langstrecke gewechselt und fährt in der WEC unter anderem. Nimmt da an den 24 Stunden von Le Mans teil und so weiter. Ein ausgezeichneter Rennfahrer, wie ich finde. Und einer, der immer nah an Venturi dran war und sich auch immer gezeigt hat mit Venturi. Und für mich ist der in der Pole Position für das neue Cockpit bei Venturi.
Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich so ist. Also Nahto ist eigentlich so im besten Rennfahreralter mit 28. Wenn man jetzt mal so Richtung Felix da Costa oder so guckt, die Fahrer, die gut Leistung bringen, sind alle so knapp 30 eigentlich in dem Bereich. Trotzdem habe ich so, also das ist ein reines Gefühl. Wir haben da keine Indizien, wir haben keine Infos von hinter den Kulissen oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade vor dem Hintergrund, dass Venturi ja ein Kundenteam ist von Mercedes, dass man dieses eine Cockpit zumindest nutzt, um Nachwuchs zu testen. Mhm. Es gibt die Akademie, du hast es angesprochen. Wenn ich jetzt aber mal so an den Mercedes-Fahrerkader denke, also drückt sich mir jetzt keiner aufs Auge, den ich da unbedingt in diesem Cockpit sitzen sehen würde. Wir wissen aber auch, wie es läuft, auch bei Familie Wolf beispielsweise. Das ist ja auch bekannt, Susi Wolf, Teamchefin von Venturi. Ich könnte mir vorstellen, wenn Mercedes Interesse hätte, einen Fahrer da zu testen und in dieses Cockpit zu setzen, dann werden da Mittel und Wege gefunden. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich denke, dass dieses eine Cockpit auch schon irgendwie mit Nachwuchsfahrern besetzt werden könnte, um vielleicht auch für Mercedes dann den Star der Zukunft heranzuzüchten, wer weiß.
Interessant, so ein Red Bull Alpha Tauri Juniorengespann dann also.
Ja, wer weiß.
Tobi, was glaubst du, wer hat die besten Chancen auf Massas Cockpit nächstes Jahr?
Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Arthur Leclerc glaube ich nicht unbedingt. Der ist unter anderem ja auch in der Ferrari Driver Academy. Ich glaube, der hat eher das Ziel, sich noch weiter durch die Nachwuchsklassen zu arbeiten und dann als nächstes dann den Schritt in die Formel 3 und dann vielleicht Formel 2 zu schaffen. Aber Norman Nato könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Der fährt ja auch gerade WEC für Rebellion und hat da ja auch schon zwei dann gewonnen. Also den könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Der hat ja auch bei den Tests auch schon gute Leistung gezeigt. Ich sehe es ähnlich, dass der Mercedes-Fahrerkader gerade nicht unbedingt vor potenziellen Kandidaten strotzt. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, NATO halte ich schon für die wahrscheinlichste Alternative.
Ja, das ist doch eine spannende Prognose. Zwei sagen NATO, ich sage jetzt einfach mal Leclerc. Dann werden wir sehen in ein paar Monaten, wer es wird.
Da sind wir mal gespannt. Ich habe mich gerade auf die Internet-Enzyklopädie meines Vertrauens geklickt und sehe, dass Mercedes nur 4 Fahrer mit Verbindungen hat anscheinend, die Verbindungen zum F1-Team haben. Das ist einmal George Russell, der ja in der Formel 1 schon ist und da wahrscheinlich auch schwer rauszukriegen ist. Andrea Kimi Antonelli, ein Kartmeister und ist da auch immer noch unterwegs. Alex Powell, ein jamaikanischer Kartfahrer. Das fände ich mal interessant. Ein Land, was im Motorsport noch gar nicht wirklich repräsentiert wird.
Leute, das geht über eure Vorstellungskraft.
Naja, ein Name, der auf jeden Fall der 4. im Bunde noch vielleicht in Frage kommen könnte, ist der 16-jährige Paul Aron aus Estland, der auch im Formula Renault Eurocup fährt und auch eine Mercedes-Verbindung hat. Also Timo, vielleicht setzt du, wenn du dein Geld auf Mercedes-Fahrer setzt, ein paar Cent auf den vielleicht.
Ich setze auf Jamaika.
Okay.
Und dann sehen wir weiter.
Alles auf Jamaika. Da haben wir doch einen Namen für die Episode gefunden. Einen potenziellen zumindest.
Alles auf Jamaika.
Paul Aron ist übrigens der jüngere Bruder von Ralf Aron.
Ah, daher kannte ich den Namen.
Genau. Der ja die italienische Formel 4 vor ein paar Jahren gewonnen hat.
Vielleicht wäre das ein Name für Venturi.
Was ihr alle weiß.
Naja, ich glaube, wir beschließen den Newsblock damit und schreiten in das Herzstück von diesem Podcast. Da warten alle HörerInnen schon sehnsüchtig drauf, dass wir drei jetzt endlich mal über die ganze Saison sprechen. Ist ja eine Menge los gewesen. Trotz Corona ist eine Menge los gewesen.
Ja.
Das ist wie so ein Fußballspiel gewesen, ne? 2 Halbzeiten eigentlich.
Sehr lange Halbzeitshow.
Und eine sehr lange Halbzeitshow.
Mit dem einen oder anderen Skandal.
Ja, es war ein besonderes Jahr. Ich glaube, da kann niemand widersprechen, dass es ein wirklich, wirklich besonderes Jahr war. Eine Saison natürlich von der Corona-Pandemie unterbrochen. Das war ein besonderer Teil vom Jahr. Ich glaube, damit hat niemand so wirklich gerechnet, dass diese kleine Virusausbreitung da in Wuhan irgendwas mit großen europäischen oder globalen Rennserien anstellen könnte. Wobei es ja eigentlich schon die ersten Anzeichen so 3 Wochen nach dem ersten Infektionsgeschehen in China gab. Ich entsinne mich noch, als Ende Januar plötzlich eine Schnee- und Eis-Rallye in den schneebedeckten Bergen in der ostchinesischen Provinz Jilin abgesagt wurde. Und zwar offenbar, weil das, glaube ich, Generalbildungsbüro von China in einem Statement gesagt hat, bis Ende April werden alle Sportveranstaltungen abgesetzt. Das Statement war dann ganz schnell wieder gelöscht und war nie wieder aufzufinden. Aber ab da brach dann für die Formel E so ein kleines Kartenhaus zusammen. Denn nach dem ersten Dementi hat es keine 2 Wochen gedauert, bis der Sanya Epridan, der ja vor Ende April stattgefunden hätte, tatsächlich abgesagt wurde. Und dann wurden nacheinander alle Leihrennen abgesagt. Ne? Erst Sanya, dann Rom, dann Jakarta, dann Paris, dann Seoul. Und irgendwann, Anfang März, war die ganze Saison unterbrochen. Letztlich waren dann auch New York und London gestrichen und es gab allerlei Ersatzpläne. Also die Formel E hätte fast ein Rennen in Valencia bekannt gegeben und dann wurde über Portimao diskutiert und über Brands Hatch und über eine Kooperation mit der DTM am Norrisring und auch Silverstone war jetzt vielleicht nicht so ein heißer Tipp, aber ein kühler Tipp jedenfalls. Es war irgendwie so alles möglich Und am Ende waren es dann 6 Rennen in Berlin, die es Anfang August richten sollten und sie ja auch gerichtet haben. Und das dann in der Abenddämmerung und auf einem Rückwärtslayout unter anderem. War wirklich eine historische Saison, auf die wir zurückblicken können. Aber ich finde, die Formel E hat das auch wirklich ausgesprochen gut gemeistert. Was denkt ihr?
Ja, ich sehe das ganz genauso. Wir hatten das ja als Berlin-Fazit auch schon mal so kurz angerissen. Also ich finde wirklich, das war die beste Lösung, die man hätte finden können, um die Saison wirklich irgendwie noch zu Ende zu bringen. Weil ja nun auch klar war, im Gegensatz zur Formel 1, die jetzt nach und nach den Kalender aufstocken, war klar bei der Formel E, da kommt auch bald die neue Saison schon wieder, die 7., die erste WM-Saison. Und dafür müssen Antriebe entwickelt werden. Also das ganze Entwicklungsprogramm lief ja weiter. Man hatte also nicht so viel Zeit. Und ich glaube, ich bin wie alle anderen Formel E-Fans sehr traurig, dass es zu den Rennen vor allem jetzt in Seoul und in London in der neuen Location nicht kam. Jakarta wäre sicherlich auch interessant gewesen, wenn es denn stattgefunden hätte. Wissen wir nicht. Aber letztlich war dieser Sixpack von Berlin schon eine tolle Geschichte. Und so können wir jetzt einen Deckel drauf machen für Saison 6 und uns auf die erste WM-Saison konzentrieren.
Finde ich auch, war die beste Alternative, die man machen konnte. Womit wir dann aber auch direkt zu dem dominierenden Team dieser Saison kommen müssen, sage ich mal an der Stelle. Nein, Quatsch. Ja, weil in Berlin ganz, ganz besonders stark präsentiert hat sich DST Cheetah. Ja, und die hatten ja auch im Endeffekt eine ganz besondere Saison, sind als Titelverteidiger in der Teamwertung und in der Fahrerwertung gestartet, haben dann Antonio Felix da Costa als neuen Teamkollegen für den Doppelchampion Jean-Éric Vergne verpflichtet. Und der konnte ihm von Anfang an die Stirn bieten und der ist ja auch ganz klar mit dem Ziel gewechselt, dass er die Meisterschaft gewinnen will. Ja, ist letzte Saison noch bei BMW Andretti gefahren, konnte auch da schon gewinnen den Saisonauftakt. Hat dann, ja, ich sag mal, ein paar Schwierigkeiten in der restlichen Saison, ist dann nicht wieder ganz so stark gewesen, aber bei Techita hat er nach etwas holprigem Start doch eine super Leistung gezeigt, ganz besonders in Berlin. Ja, ich dachte, es hatte gerade eben noch mal eine Statistik gesehen. Er hat alleine in den ersten beiden Rennen in Berlin mehr Punkte erzielt als alle anderen Fahrer in 6 Rennen. Ja, damit man mal sieht, wie dominant er tatsächlich gewesen ist, und hat sich dann da mit großem Vorsprung bereits 3 Rennen vor dem Ende der Saison den Titel auch gesichert. Ja, anfangs startet das Ganze ein bisschen holprig. Es gab immer wieder ein paar Querelen, auch am Funk. Mit seinem Teamkollegen. Die beiden waren sich ganz offensichtlich nicht so ganz drüber einig, wer denn die Nummer 1 im Team ist und wer da durch Stallregie bevorteilt werden soll und wer nicht. Aber ich glaube, mit seiner Leistung, die er in Berlin gezeigt hat, hat Felix da Costa ganz klar gemacht, dass er derjenige ist, der gewillt ist, in dieser Saison den Titel nicht wieder herzugeben. Vern war offensichtlich vielleicht sogar überrascht davon, wie gut Felix da Costa sich in seiner ersten Saison beim Team präsentiert hat, wie gut er performt hat. Und wir hatten ja am Anfang der Saison, ich glaube, hatten wir sogar 3 Rennen, wo die beiden im Laufe des Rennens irgendwie aneinander geraten sind und sich dann am Teamfunk jeweils über den anderen beschwert haben ein Eingreifen vom Team gefordert haben. Ja, was sich dann aber, ich sag mal, spätestens mit dem dominanten Auftreten von Felix da Costa in Berlin erledigt hatte. Ja, Jean-Éric Vergne hatte als Titelverteidiger eine alles andere als planmäßige Saison. Er ihm fehlte vielleicht auch in den entsprechenden Situationen das entsprechende Quäntchen Glück und musste sich dann auch hinter seinem Teamkollegen anstellen, dass dann ganz klar war, spätestens in Berlin, dass Felix da Costa die klare Nummer 1 ist und auch Wern relativ wenig gegen ihn ausrichten kann. Die beiden haben dann auch bei einem Rennen in Berlin relativ gut zusammengearbeitet, wo sie sich an der Führung abgewechselt haben. Felix da Costa Wern hat gewinnen lassen, weil er sich selber mit dem zweiten Platz dann den Meistertitel schon gesichert hat. Aber für die kommende Saison glaube ich, dass Wern nicht gewillt ist, klein beizugeben, sondern wieder von Anfang an auf Angriff fahren wird. Er hat mit seinem Teamkollegen noch eine Rechnung offen.
Das wäre fatal, den zu unterschätzen nächstes Jahr. Also ich bin ja überzeugt davon, dass Jean-Éric Wern auch nächstes Jahr wieder ganz vorne mitfahren wird. Vorausgesetzt, das Auto ist natürlich gut, ne? Das ist ja immer abhängig davon. Und der Cheater ist allerdings, da ist sich das ganze Fahrerlager wohl einig, das Team, das es zu schlagen gilt. Und wenn Wern einmal den Stein ins Rollen bekommt, wenn die Schneekugel die Murmel losrollt, dann kann da schnell eine Lawine draus werden. Und das ist ihm in den letzten 2 Jahren geglückt und dieses Jahr mal gar nicht. Aber ich stimme Tobi zu. Mit Wern muss man im nächsten Jahr auf jeden Fall rechnen. Und ich freue mich auf Part 2, die zweite Staffel von Felix da Costa versus Wern in 2021.
Ja, sicherlich eines der spannendsten teaminternen Duelle auch nächstes Jahr.
Das wird richtig schön. Wir haben ja dieses Jahr auch noch einige andere Storys gehabt, unter anderem, und das ist ja in den letzten, also es fühlt sich gar nicht so an, Timo, aber das waren jetzt die ersten Jahre oder das erste Jahr, die ersten Monate, wollte ich sagen, von Porsche und Mercedes mit Werkseinsätzen in der Formel E.
Ganz genau. Und wir haben ja lange, lange dem entgegengefiebert, als es dann vor 2 Jahren, das war im Sommer 2000, oder war es sogar 2017, war es glaube ich schon, kam ja dann die News innerhalb von einer Woche, war es damals glaube ich, dass erst Mercedes bestätigt hat, sie steigen ein, dann erstmal über HWA ein Jahr, aber dann zur 6. Saison eben wirklich werkseitig. Und dann hat Porsche auch noch nachgezogen und hat gesagt, sie kommen rein. Und das war damals so, ja, ich sag bis heute und werde es wahrscheinlich noch ewig sagen, ein Wendepunkt für den globalen Motorsport hin zu Elektromobilität. Und seitdem haben wir ja eigentlich 2,5 Jahre gewartet und uns darauf gefreut, dass es Ende 2019 dann endlich losging in Diriyah und beide neuen Teams, sprich dann 4 deutsche Premium-Hersteller gleichzeitig an den Start gehen würden. Und wir haben auch schon viel Tolles gesehen. Es war natürlich ein Lernjahr für die beiden neuen Teams und es war ein Jahr, in dem Audi beispielsweise seine schlechteste Saison gezeigt hat und nicht so richtig mit um Siege kämpfen konnte meistens, aber trotzdem BMW war stark und ich glaube, dass wir von diesem erhofften Duell oder wie nennt man es, wenn 4 miteinander kämpfen? 4-Kampf. Es war schon ganz nett an einigen Stellen, aber ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch viel mehr sehen, weil jetzt nach dem ersten Jahr die beiden Neuen wissen, wo sie stehen und die beiden Alten wissen, was da jetzt auf sie zukommt. Und natürlich sind die Rahmenbedingungen fürs Gegeneinander hochrüsten und so weiter in der Formel E nicht so gegeben wie in der Formel 1 beispielsweise. Aber ich denke, dass die sich auch gegenseitig pushen werden. Und ja, vielleicht nochmal rückblickend, die Erfolge haben wir, glaube ich, schon ausgiebig diskutiert von Porsche und Mercedes. Porsche ja zweimal aufs Podium gefahren, direkt im allerersten Rennen in Diriyah und dann jetzt nochmal in Berlin, beide Male durch André Lotterer. Toller Erfolg, generell alle Ziele eigentlich oder fast alle Ziele erreicht der Saison. Was nicht erreicht wurde, da können sie nichts für, nämlich alle Strecken zu lernen. Das habe ich neulich hinter den Kulissen so erfahren. Das war eigentlich schon ein erklärtes Ziel intern, um für nächstes Jahr wirklich gut aufgestellt zu sein und zu wissen, was erwartet uns auf jedem einzelnen Kurs. Denn da gibt es ja doch noch einige wie, sag ich mal, Rom, Paris und so weiter, die jetzt dieses Jahr ausgefallen sind, wo andere Teams einfach dann Vorteile haben werden. Aber ansonsten Porsche sehr zufrieden mit der Saison. Und Mercedes, glaube ich, auch absolut zufrieden. Wir haben es vorhin angesprochen, Stoffel van Dorn mit der Vizemeisterschaft. Rang 3 im Teamklassement und vor allem dann im letzten Rennen in Berlin ja auch noch der erste Sieg, gleichzeitig der erste Doppelsieg. Man hat zwei richtig tolle Fahrer mit Van Dorn und De Vries, die sich gegenseitig pushen und sowohl im Qualifying als auch im Rennen gezeigt haben, dass sie es drauf haben. Und wenn da jetzt so ein bisschen mehr Konstanz reinkommt im nächsten Jahr, dann ja, ist Mercedes, glaube ich, schon ganz vorn mit dabei. Porsche mit der neuen Fahrerpaarung mit Lotterer und Wehrlein sicherlich auch noch mal potenter aufgestellt als dieses Jahr. Ich glaube, da können wir uns echt auf einiges freuen nächstes Jahr.
Meinst du, Mercedes kann nächstes Jahr um den Teamtitel kämpfen?
Ich kann es mir vorstellen, denn Van Dorn geht dann in seine dritte Saison, hat dies Jahr eigentlich schon relativ hohe Konstanz an den Tag gelegt. Die Vizemeisterschaft täuschte ein bisschen darüber hinweg, finde ich, dass er nicht so konstant war, wie es auf dem Papier aussieht, denn er hatte schon hier und da so einen kleinen Bock drin. Wenn ich da unter anderem an Mexico City denke, als er eigentlich in einer sehr guten Ausgangsposition sich einen Fehler geleistet hat und in die Mauer gerauscht ist. Ich glaube, die wird er abstellen, diese Fehler. Generell hat Mercedes ja schon noch ein paar Anfängerfehler gemacht, sei es Batteriekühlung oder whatsoever. Die werden konstanter und auch De Vries hat jetzt in Berlin gezeigt, dass er wirklich konstant vorne mitfahren kann, gerade im Qualifying sehr stark. Und ich denke, wenn die beiden zusammen konstant punkten, was ich ihnen zutraue, dann hat Mercedes eine Chance, um den Titel zu kämpfen.
Stimme ich dir zu. Ich bin gespannt, was die nächstes Jahr reißen können. Mir hat es nämlich sehr gut gefallen, was die dieses Jahr gezeigt haben. Deswegen wollte ich dich ein bisschen in Richtung Titel oder Meisterschaftsgewinn, das große Wort, schubsen. Denn ich kann mir vorstellen, dass Mercedes nächstes Jahr eine Rolle spielen wird. Eine weitere Story aus diesem Jahr, die auch gewissermaßen was mit Titel zu tun hat, sind zwei Fahrer, die mich wirklich überzeugt haben in den letzten Monaten. Das ist einerseits Mitch Evans, der in mehreren Rennen meiner Meinung nach gezeigt hat, dass er das Zeug zum Champion hat. Der hat eine richtig, richtig gute erste Saisonhälfte gehabt. Ganz vor allem natürlich seine Dominanz da in Mexiko, als er dem ganzen Feld um die Nase gefahren ist. Der hat sich in den Jahren davor schon immer verbessert. Hilft natürlich, dass er immer beim gleichen Team war und alle MitarbeiterInnen kennt und dass er auch ein Auto zum Gewinnen hat. Das ist ja auch wichtig. In diesem Jahr war sein Teamkollege wohl ein bisschen zu unerfahren. James Calado, sein erstes Jahr in der Formel E, ist nie so wirklich auf Trab gekommen und deswegen hat Evans dann für Jaguar die Kohlen aus dem Feuer geholt. Dafür lief dann in Berlin ganz und gar nichts nach Plan. Ja, der hat auch unter den Qualifying-Gruppen gelitten, aber so wirklich leuchten konnte der nicht in Berlin und das ist ihm auch sehr bewusst und er wird ganz genauso wie Wern die ganze Offseason jetzt nutzen, um ein bisschen zu reflektieren, vermute ich einfach mal, um dann im nächsten Jahr wieder mal einen Angriff zu starten und ich kann mir vorstellen, dass er sich nicht mehr lange mit Platz 2 und 3 und 4 und 5 zufrieden geben wird, sondern vorausgesetzt, er hat das Auto dafür, um die Meisterschaft fahren möchte. Für mich zählt der zu den Top-Kandidaten. Ich bin gespannt, wie der sich anstellt gegen seinen Teamkollegen Sam Bird nächstes Jahr. Der wechselt ja von Virgin zu Jaguar. Bin ich mal gespannt, was der reisen wird. Der andere Fahrer, der mich wirklich überrascht hat, ist Max Günther, der zum jüngsten Formel-E-Sieger sich gekürt hat in Chile und gezeigt hat, dass er es wirklich mit den Großen aufnehmen kann. Nach seinem ersten Jahr bei Dragon, wo er natürlich auch nicht den fahrbaren Untersatz für hatte, um Rennsiege zu kämpfen, ist er jetzt als Werksfahrer zu BMW gewechselt und die haben ja schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in der Formel E genauso wie alle anderen Hersteller sind, um zu siegen. Sims, doppelte Pole Position beim Saisonauftakt in Saudi-Arabien, einen Sieg geholt. Und danach war dann aber wirklich Günther-Show angesagt. Hat dann später auch noch einmal in Berlin gewonnen. Mich hat überzeugt, sein reifes Manöver gegen Jeff in Marrakesch, für mich eine der Szenen dieses Jahres. als er bis zur vorletzten Kurve abgewartet hat und dann, naja, gegen Jeff halt, ne, der alte Haudegen in der Formel E, der sich wirklich mit aller Macht und Kraft an diesen zweiten Platz geklammert hat, sich durchgesetzt hat und ein Überholmanöver gestartet hat, was man von einem vielleicht 30-jährigen Rennfahrer erwartet, allerdings nicht von einem, wie alt ist er, 22-jährigen oder sowas.
23. Jetzt. Ja. Ja, du sagst es. Also das ist genau das, was mich auch so begeistert hat. Also nicht nur in Marrakesch, sondern auch in Santiago de Chile gegen Felix da Costa, wo er dann seinen ersten Sieg geholt hat und auch jetzt in Berlin. Diese unfassbare Ruhe, also dieses Selbstbewusstsein. Ich habe hier eine Strategie vor Augen, die ich hier abspule. Und von der ich weiß, wenn ich so weiter hier performe, dann wird sich das auszahlen und dann werde ich den Sieg holen. Also so unaufgeregt, das hat mich wirklich beeindruckt. Neben der konstanten Pace, die er eigentlich in den meisten Qualifyings auch gezeigt hat, trotz guter Quali-Gruppe, also oder weiter vorne positionierter Quali-Gruppe, hat mich auch sehr überzeugt.
Jetzt kriegt er ja im nächsten Jahr einen neuen Teamkollegen. Denn Sims wechselt zu Mahindra. Das haben wir auch noch gar nicht erwähnt im Podcast. Teamwechsel nach 2 Jahren bei BMW. Ersetzt er bei Mahindra Jerome D'Ambrosio, den alten Formel-E-Routinier. Ich habe keine Ahnung, wo D'Ambrosio hingeht. Vielleicht ist das ja ein Fahrer für Venturi, wenn sie noch einen erfahrenen Piloten wollen. Who knows, ne? Hm,
wer weiß.
Aber BMW sucht ja auch nach einem Fahrer. Die haben, Tobi, einige Fahrer in ihrem DTM-Aufgebot. Lukas Auer, Wittmann, Philipp Eng. Lass mal so ein paar Namen durch den Raum werfen. Was hältst du denn von den dreien? Wer hat denn da so Chancen, denkst du?
Theoretisch haben da alle Chancen von. Ja, das muss man ja sagen. Niemand weiß, wie es mit der DTM weitergehen wird, jetzt nachdem Audi den Ausstieg bekannt gegeben hat. Da spielen natürlich auch diesen Namen eine gewisse Rolle. Und dass einer von den dreien wird, scheint am wahrscheinlichsten zu sein. Ja, sei denn, man würde tatsächlich nochmal einen großen Coup landen und einen Formel-E-erfahrenen zweiten Fahrer holen. Weiß ich allerdings nicht, ob das notwendig ist. Max Günther hat ja fast 2 volle Saisons an Formel-E-Erfahrung mittlerweile gehabt. In der abgelaufenen Saison hatte man auch keinen erfahrenen Fahrer mit dabei, denn da hatte man ja Günther geholt als neuen Teamkollegen von Sims, nachdem Antonio Felix da Costa in Richtung DST Cheetah gegangen ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass einer von den dreien wird. Aber welcher von den dreien, das ist jetzt... Es ist jetzt, glaube ich, reine Spekulation. Ich denke, dass alle drei auf jeden Fall interessiert wären, Formel E zu fahren. Und da muss man da, vielleicht wird es ja da auch intern bei BMW irgendeine Ausscheidung geben. Das ist ja ein Thema, was relativ wichtig ist. Es ist zwar das Andretti-Team, aber BMW ist der Antriebshersteller und BMW hat auch die Fahrerwahl ist auch Sache von BMW und von daher ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Fahrer wird, der auf jeden Fall schon eine Verbindung zu BMW hat. Aber wie gesagt, welcher von den dreien? Ja. Wie gesagt, ist jetzt reine Spekulation. Ich glaube, Wittmann hat sogar schon mal getestet. Ob ihm das jetzt bessere Karten verschafft, ich kann es nicht wirklich sagen.
Genauso wie Auer. Die sind ja, Auer nicht beim Luki-Test oder ein Jahr zuvor, glaube ich. Dieses Jahr war es ja Kirkwood, ist unter anderem gefahren. Also da hat Andretti mal jemanden reingebracht. Aber beide mit Formel-E-Erfahrung, aber die Kollegen von Motorsport.com haben kürzlich auch einen Artikel gehabt mit Aussagen von Wittmann und Auer. Und gerade Wittmann hat das Thema eigentlich eher so auf die lange Bank geschoben. Er habe sich darüber jetzt noch keine Gedanken gemacht, dass das für ihn eine Option sein könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass man mit den Fahrern, die in Frage kämen, da schon in Diskussion wäre als BMW. Lukas Auer war ja als Ersatzpilot in Berlin, Tempelhof auch, hätte Max Günther jetzt mit seinem Handgelenk nicht starten können. Also den schätze ich schon auch noch als Kandidaten ein. Es wird von anderen Medien auch Philipp Eng als Top-Kandidat gehandelt. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es zwischen den beiden sich entscheidet, denn gerade, du hast ja gerade die Option noch angesprochen, Formel E erfahrenen Mann an Bord zu holen, und wenn ich mir da mal so angucke, wen es da im Felde gibt, das sind nicht so viele, die in Frage kommen. Also die meisten sind, glaube ich, relativ festgeparkt bei ihren Teams. Wenn ich mal so die Liste durchgehe, Daniel Abt angefangen, der wird für BMW nicht fahren, das kann ich mir nicht vorstellen. Alex Lynn hat sich sehr gut präsentiert bei Mahindra. Da gehe ich eigentlich jetzt mal persönlich schon fast davon aus, dass der nächstes Jahr dort fahren wird, zusammen mit Sims, aber ist nicht bestätigt. Also das ist nur eine Mutmaßung. Calado hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, Gianni nicht, als Porsche-Mann sowieso nicht, Brandon Hartley ebenfalls nicht. Es gibt wenige Fahrer, Nico Müller, auch ein Audi-Mann, der womöglich vielleicht nächstes Jahr nicht mehr unterkommt bei Dragon. Ich glaube, Sette Kamera war eine interessante Nummer in Berlin, der sich da gut positioniert hat. Aber ob es jetzt da schon für den Sprung reicht zu einem großen Hersteller, wage ich auch zu bezweifeln. Also ich glaube auch, dass es sich zwischen zumindest diesen zwei BMW-Fahrern entscheiden wird.
Oliver Turvey fände ich ja spannend, aber das,
ja, das, halte ich das wäre ein Coup.
Fast ausgeschlossen.
Das wäre mal genial. Den gegen Max Günther würde ich gerne sehen. Und er hätte dann endlich mal so sein Cockpit, dass er sich über ja fast 6 Jahre jetzt verdient hat und müsste nicht wieder mit Nio hinten rumgurken. Bin gespannt.
Oder Turveys alten Teamkollegen Nelson Piquet Jr. Ich habe ja, weil wir in der letzten Episode über Verschwörungstheorien gesprochen haben, meine Verschwörungstheorie, der war nicht nur in Berlin zum Kommentieren, sondern auch, um Hallo zu sagen bei potenziellen Arbeitgebern.
Oh, garantiert. Der kennt ja auch viele noch bei seinem alten Neo-Team, und es ist auch kein Geheimnis, dass er gerne wieder Rennfahren würde, aber er hat die Formel E natürlich jetzt auch nicht im großen Glanzlicht verlassen, sondern eher mit ausbleibenden Leistungen bei Jaguar. Was aber nicht heißt, dass er nicht für Neo fahren könnte. Mal ganz böse gesprochen.
Bist du gemein, ey.
Ja, wir wissen ja, wie es ist. Entweder es muss ein Chinese ans Steuer oder vielleicht ja auch einer, der einen großen Namen hat. Wer weiß.
Was uns ja zu einer anderen großen Story bringt, über die ich auch gerne sprechen würde mit euch. Der Fahrertausch bei Neo mitten in der Saison, der angefangen hat mit diesem Corona-Zwangspausen-Zeitvertreib, der Race-at-Home-Challenge, in der Timo plötzlich Audi den Fahrer losgeworden ist.
Ja, das ist wahrscheinlich das größte Thema des Jahres, auch wenn es am wenigsten zu erwarten war im Vorfeld. Ich kann es ja nochmal ganz kurz zusammenfassen, auch wenn alle das wahrscheinlich mitbekommen haben irgendwo. Also bei der Race-at-Home-Challenge war Daniel Abt jetzt nicht gerade durch gute Ergebnisse aufgefallen und wollte sich einen Spaß draus machen, einen Simracer einzusetzen und das Ganze so als kleine Enthüllungsaktion dann in seinem Videolog zu präsentieren, ist so ein bisschen nach hinten losgegangen. Also es kam natürlich relativ schnell raus, dass er nicht selbst gefahren ist. Daraufhin hat Audi dann die Zusammenarbeit mit Abt beendet und sich auf die eigenen Werte und sowas berufen. Das heißt, das Audi-Cockpit war frei, René Rast hat das dann letztlich übernommen, und Abt, dem man das eigentlich nicht zugetraut hätte in dem Moment, dass der nochmal Fuß fasst in der Formel E, hatte wenige Wochen später direkt einen neuen Vertrag in der Hand. Witzigerweise auch zeitgleich mit Nelson Piquet Jr., über den wir ja gerade gesprochen haben. Letztlich hat sich das Team aber für Abt entschieden, und so hat er eigentlich tatsächlich keinen Rennen verpasst und jedes Rennen der Saison bestritten, die letzten 6 dann eben mit Neo in Berlin.
Und so wirklich gut geschlagen hat er sich da aber nicht, oder?
Es geht so. Er hat schon im Rennen gute Leistungen gebracht. Er hat sich eigentlich, ist in den meisten Rennen vor Oliver Turvey gelandet und hat sich eigentlich konstant nach vorne gearbeitet. Im Qualifying hingegen hat er eher schlecht ausgesehen gegen Turvey. War da, glaube ich, von den 6 Rennen 2-mal nur besser. Letztlich kann man aber, glaube ich, sagen, halbwegs auf Augenhöhe mit Turvey. Und wir wissen alle, wie gut Turvey ist, dass der immer das Maximum aus dem Auto rausholt. Letztlich hat es für Punkte nicht gereicht, für beide Fahrer. Also NIO blieb ja als einziges Team wirklich in der ganzen Saison punktlos. Das heißt, die Erwartungshaltung war aber auch ähnlich bei Abt und bei allen Beteiligten, auch bei seinen Fans. Es wird schwierig, da irgendwo in die Punkte zu fahren. Von daher, ich finde, er hat einen ordentlichen Job gemacht in Berlin. Vielleicht jetzt ohne das ganz große Glanzlicht zu setzen, was aber mit dem Auto wahrscheinlich auch einfach nicht möglich war. Ich glaube, er hat seine Chancen für nächstes Jahr nicht verschlechtert dadurch.
Ein Fahrer, der seine Chancen in Berlin richtig verbessert hat, war der Abt-Ersatz René Rast, der bei Audi eingesprungen ist für die letzten 6 Rennen. Der der war in Berlin mal richtig überzeugend. Ne? Platz 10 beim Debüt, dann also direkt Punkte geholt, dann 3-mal ohne Punkte und am Ende noch Platz 3 und Platz 4 geholt beim letzten Doubleheader. Also, Timo, ich würde sagen, der hat da mal eine dicke Bewerbung für nächstes Jahr geschrieben in Berlin.
Ja, absolut. Also, wenn man sich dieses erste Podium, ich meine, im ersten Rennen zu punkten, ist schon stark. Kann auch ein Glückstreffer sein, aber man hat schon gesehen, da geht was im Rennen zusammen. Und er hat ja dann auch in den Interviews gesagt, nach seinem ersten Podium im vorletzten Rennen, er hat sich jetzt mal so ein bisschen das beim Racing eben bei der Konkurrenz abgeguckt, wie es geht, nämlich mit Körpereinsatz zu fahren. Nicht zu leicht zurückzustecken. Und das hat ihn letztlich dann auch gegen André Lotterer dieses Podium eingebracht im 5. Rennen von Berlin. Aber nicht nur die Rennpace war erstaunlich, sondern auch das Qualifying. Er war als Gruppensieger, hat er sich da durchgesetzt, die schnellste Runde in der Gruppenphase gesetzt, auch in der Super Pole ordentlich und im letzten Rennen dann genauso. Da ist er ja dann als Vierter ins Ziel gekommen und hat insgesamt 29 Punkte geholt. Und da muss man dann wirklich mal den Hut ziehen, die Lernkurve betrachten, dass er innerhalb dieser kurzen Zeit sich da eben wirklich zum Podiumsfahrer gemausert hat. Und 29 Punkte jetzt im Vergleich. Daniel Abt hat im gleichen Auto oder sogar im selben Auto 8 Punkte geholt in 5 Rennen. Und Rast jetzt in 6 Rennen eben 29. Das ist schon nicht schlecht. Und ich glaube, er hat sowohl im Quali als auch im Rennen bewiesen, dass er für Audi nächste Saison eine gute Wahl sein würde.
Apropos nächste Saison. Da war ja eigentlich vorgesehen in diesem Jahr, dass wir für nächstes Jahr quasi ein neues Auto bekommen. Jetzt nicht so komplett neu, aber so mit einem neuen Look. Aber Tobi weiß, da ist nicht so wirklich was draus geworden aus dem ganzen Thema.
Ja, die Ursache natürlich in dem Fall auch wieder Corona. Im Februar 2020, als Gentoo Evo, wie es genannt wird, präsentiert wurde, da war das überhaupt kein Thema. Ja, da, das ist von der Formel E groß angekündigt worden und auch mit einer großartigen Marketingaktion verbreitet worden. Ja, Unterschiede zum bestehenden Fahrzeug, die Kotflügel oben, die Kotflügel vorne waren wieder offen, ja, sodass die Reifen wieder frei lagen. An der Motorabdeckung war eine Heckfinne angebracht und es gab einen angedeuteten Heckflügel mit 2 Bügeln auf Höhe der Hinterräder. Sah ganz interessant aus, fand ich. Stieß, muss man allerdings sagen, war auf ein gemischtes Echo. Ja, Alejandro Agag hat noch mit den Worten: Dieses Auto wird als Fahrzeug, in dem der erste Formel E Weltmeister gekrönt wurde, in die Geschichtsbücher eingehen. Wie gesagt, die Marketingaktion, die Formel E da gebracht hat, die war wirklich sehr stark ausgearbeitet. Es wurden, als das präsentiert wurde, auch 12 verschiedene Konzeptlackierungen, nämlich für jedes der Formel E Teams eine präsentiert. Ja, und dann kam Corona und dann fielen die Rennen aus und dann mussten auf einmal alle Geld sparen und dann wurde gesagt, lass uns Gentoo Evo eine Saison verschieben. Und ja, mittlerweile ist es so, dass ja auch für Saison 8 das Facelift kein Thema mehr ist aus Kostengründen. Man wird de facto mit dem jetzigen Batmobile-Look dann auch die beiden kommenden Saisons bestreiten. Unter anderem auch deshalb, weil ja bei der Verschiebung mit zu berücksichtigen wäre, dass es ja nur eine Motorentwicklung gibt für die beiden kommenden Saisons. Und das heißt, es gibt gar nicht so viele Testtage, womit man dann im kommenden Jahr dieses neue Gen 2 Evo dann auch auf der Strecke testen könnte. Und auch aus dem Grunde ist das Thema dann leider gestorben. Es wird also kein Facelift für die für das Gen 2 Car der Formel E geben.
Schade. Ich gehörte nämlich zu denen, die das ganz attraktiv fanden, das neue Auto. Ist jetzt aber eigentlich auch egal, wie man es fand, denn findet ja nicht statt.
Ich finde es auch schade.
Herrschaften, ich glaube, wir haben alle großen Themen der Saison irgendwie begutachtet, oder? Fällt euch jetzt noch auf die Schnelle was ein, was wir unbedingt noch besprechen müssen heute? Klingt nicht so.
Du, nö. Ich glaube nicht.
Na gut, dann beschließen wir unseren Saisonrückblick und kommen, weil wir ja im E-Pod sind und es da immer unsere beliebten Rubriken gibt, zum krönenden Abschluss dieses Podcasts. Der heißt
der Formel E Fakt der Woche.
Tja, runde Zahlen im Finale. Stoffel van Dorn hat als 20. Fahrer die 100-Punkte-Marke in seiner Formel-E-Karriere geknackt. Audi hat als erstes Team die 1200 Punkte in der FE geholt. Und Lucas de Grassi, das ist der erste Fahrer mit über 2500 Rennrunden in der Elektroserie.
Wow.
Mir gefallen so runde Zahlen.
Not bad.
Und 2500 Runden, das ist schon eine ganze Menge. Also hat keiner mehr gesammelt bisher. Ist ja allerdings auch darin begründet, dass die Grassi jedes Rennen gefahren ist, ne?
Und da gibt es ja auf jeden Fall nicht viele.
Nee, also Daniel Abt ist immer gefahren und Jerome D'Ambrosio ist immer gefahren. Und Bird auch.
Und der Samuel Vogel.
Genau, aber dann, nach Samuel Vogel wird's dünn.
Das waren sie auch schon. Und selbst D'Ambrosio ist nicht jedes Rennen gefahren. Er ist nämlich einmal nicht gestartet.
Ah, stimmt.
Weil er ein technisches Problem hatte.
Stimmt, Saudi-Arabien letztes
stimmt
Jahr.
Stimmt, ne?
Genau, das müsste das zweite Saisonrennen gewesen sein.
Ja, genau. Ah, für sowas liebe ich unsere Nerdiness hier.
Ah,
dass man sowas noch weiß.
Geil.
Herrlich.
Nur gut. Oh, wie schön war das. Das war die Formel-E-Saison. Schade, dass es vorbei ist. Das ging dann irgendwie doch ganz schnell. So lange Pause und ewig passierte nichts. Dann passierte alles innerhalb von so kurzer Zeit. Und wir haben euch mit Podcasts versorgt und mit, tatsächlich, wir haben mal nachgezählt, über 100 Artikeln in der Berlin-Woche. Und jetzt ist plötzlich schon wieder Pause. Und irgendwie ist jetzt die nächsten Monate tote Hose angesagt, oder wie verstehe ich das?
Na, oh, das ist zum Heulen.
Naja, ich glaube, das Fahrerkarussell wird sich noch weiter drehen. Wir haben ja einige Cockpits, die noch nicht vergeben sind. Zum Beispiel, wer wird ja, hier Teamkollege von Alex Sims bei Mahindra? Ja, da ist ja noch ein bisschen was offen. Ich denke, auch wenn es ein wenig überschaubarer wird, aber ganz ohne News werden die nächsten Wochen und Monate nicht vergehen.
Und wir haben ja auch noch natürlich wie immer einiges in der Hinterhand noch für euch. Wir sammeln ja auch Themen, die jetzt nicht so aktuell sind, die man einfach mal schön als Porträts, als Hintergrundgeschichten bringen kann oder so. Also keine Angst, es wird weiterhin News geben und wir haben auch sowieso noch ein paar Ideen, was man so mit Blick auf die neue Saison alles machen kann. Also bleibt uns gewogen. Wir werden euch weiter versorgen mit News.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dann danke ich euch beiden fürs Dabeisein heute in E-Pod Folge 165 Und wir hören uns dann in der 166 wieder im nächsten E-Pod. Klingt gut?
Wunderbar.
Klingt gut.
Na dann, Outro ab. Schönen Abend euch. Bis bald.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Postshow!
Postshow!
Tobi!
Postshow!
So. Da ist der Bariton wieder.